Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Mittwoch, dem 15. Februar auf Rabe. Heute geht es bei uns einmal mehr um den Wahnsinn in den USA, seit Donald Trump die Macht übernommen hat. Wir nehmen die Zunahme von Razzien gegen illegale Migranten und Migrantinnen genauer unter die Lupe. Nicht minder wahnsinnig als Donald Trumps Migrationspolitik ist die Flüchtlingspolitik der EU. Wir werfen einen kritischen Blick auf den Flüchtlingsdeal, den die EU mit dem Bürgerkriegsland Libyen abschließen will. Und auch bei unserem letzten Beitrag geht es um den Wahnsinn, den alltäglichen Wahnsinn eines Rap-Superstars in der Schweiz. Wir sprechen mit Jimma über seinen neuen Roman. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wahnsinnig aktuell sind die Meldungen, die Sie jetzt von Katrin Hiss hören.
Heute Mittwoch hätte das Atomkraftwerk Leibstadt wieder ans Netz gehen sollen, trotz ungeklärten rostähnlichen Schäden an den Brennstäben. Diese waren der Grund, warum das Kraftwerk im letzten August abgeschaltet wurde. Umweltorganisationen und AtomenergieexpertInnen waren jedoch empört, als die Aufsichtsbehörde ENSI Pläne zur Wiederaufnahme des Betriebes veröffentlichte. Rabe Info hat darüber berichtet. Nun krebst das ENSI zurück. Gestern wurde bekannt, dass es den Betreibern des Kraftwerks Leibstadt die Freigabe zum Wiederhochfahren noch nicht erteilt hat. Laut der Zeitung Der Bund wollten weder das ENSI noch die Betreiber des Kernkraftwerkes genauer auf die Gründe eingehen. Die deutsche Zeitung Junge Welt führt anlässlich ihres 70. Geburtstages eine Werbekampagne durch. Mit aufeinander abgestimmten Plakaten und Radiospots will sie Präsenz zeigen. Nun weigert sich der in Ostdeutschland beheimatete öffentlich-rechtliche Sender MDR Jump, die Spots auszustrahlen. Laut einer Medienmitteilung würden die Aussagen «Zeitung gegen Krieg» und «Zeitung gegen Faschismus» eine zu politische Weltanschauung transportieren. Im Vorfeld des Staatsbesuches von Israels Premierminister Benjamin Netanyahu ließ Präsident Trump gestern verlauten, dass die USA nicht mehr auf die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung besteht. Diese besagt, dass neben Israel auch ein unabhängiger Staat Palästina angestrebt wird. Diese Ankündigung kommt einer dramatischen Kehrtwende in der Nahostpolitik gleich. Seit Jahrzehnten haben US-Präsidenten sich für die Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen. Überrascht zeigte sich dazu auch das US-Außenministerium. Vertretern der Behörde sei die Abkehr von der Zwei-Staaten-Lösung nicht bekannt gewesen. Man bemühe sich nun um weitere Informationen aus dem Weißen Haus. Laut der britischen Zeitung The Guardian sei das Meereis, welches die Antarktis umgibt, so klein wie noch nie. Entgegen der allgemeinen globalen Klimaerwärmung hatte die Größe des Meereises um den Südpol in den letzten Jahren stagniert. Dies wurde von SkeptikerInnen immer wieder als Argument benutzt, den Klimawandel anzuzweifeln. Nun folgt jedoch auch das Meereis der Antarktis dem allgemeinen Trend des Abschmelzens. Ebenso ist das Eis um den Nordpol so klein wie noch nie zu dieser Jahreszeit. Die Temperaturen dort lagen diesen Winter teilweise 30 Grad über den Mittelwerten. Und nun noch zum Wetter hier in Bern. Morgen Donnerstag ebenfalls sonniges und trockenes Wetter. Das Thermometer steigt auf frühlingshafte 11 Grad. Am Freitag dann viele Wolken, etwas Regen bei rund 7 Grad. Samstag und Sonntag teils Hochnebel, sonst jedoch meist sonnig bei 4 bis 7 Grad.
Rabe Info.
Es tönt fast wie in einem Film über die Nazizeit in den 1930er Jahren in Deutschland. In Nacht- und Nebelaktionen dringen Uniformierte in private Häuser ein, nehmen die Bewohnerinnen und Bewohner fest und deportieren sie. Das heißt, sie schaffen sie aus dem Land aus. Leider ist es nicht der Ablauf eines düsteren Nazi-Films aus vergangenen Zeiten, sondern Alltag in den USA, seit Donald Trump die Macht übernommen hat. Die Polizeikräfte sind Bundesbeamten und Beamtinnen der ICE, der amerikanischen Migrations- und Zollvollzugsbehörde. Die Betroffenen sind Sans-Papier, Migranten und Migrantinnen ohne gültige Aufenthaltspapiere. Seit Trump ein Dekret gegen sie erlassen hat, werden sie wie Kriminelle behandelt. Menschenrechtsorganisationen sind äußerst besorgt. Unsere Kolleginnen von Free Speech Radio sprachen mit Christina Parker. Sie ist Migrationsprojekte-Koordinatorin bei der Organisation Grassroots Leadership in Austin, Texas.
I think we know that what happened over this past weekend and the end of last week here in Austin was not routine at all. One of the ways we can really gauge that is the fact that we run a deportation crisis hotline here. We'll usually hear between one or two calls, you know, every one or two days, something like that. And we had hundreds of calls in the past.
Wir wissen nicht genau, was in den letzten Tagen passiert ist, doch es scheint, die Vorkommnisse haben massiv zugenommen. Wir haben eine Telefonhotline für Menschen, denen die Abschiebung in ein anderes Land droht. Normalerweise erhalten wir ein, zwei Anrufe pro Tag. Jetzt sind es plötzlich Hunderte. Viele sind verunsichert, mindestens ein Dutzend sind betroffen, weil ein Familienmitglied verhaftet wurde. Wir haben beim mexikanischen Konsulat nachgefragt und wissen, 60 bis 70 Menschen wurden in unserer Gegend verhaftet. Das sagt Christina Parker von der Organisation Grassroots Leadership in Austin, Texas, gegenüber Free Speech Radio. Schätzungsweise 600 Menschen wurden in den letzten Tagen verhaftet, berichtet Free Speech Radio. Das passierte in etwa 12 US-Bundesstaaten, seit Donald Trump ein Dekret erlassen hat, das die Behörden dazu anhält, strenger gegen sogenannte Illegale vorzugehen. Betroffen sind auch Sanctuary Cities, also Städte, in denen die Behörden, insbesondere auch die Polizei, Menschen ohne gültigen Aufenthaltspapiere in Ruhe lassen. Es sind denn auch nicht lokale Polizeikräfte, welche auf die Sans-Papiers losgehen, sondern die ICE, die staatliche Migrations- und Zollvollzugsbehörde. Marie-Elena Hincapié vom National Immigration Law Center erklärt, schon unter Bush und Obama sei diese Behörde gegen Illegale vorgegangen, doch jetzt gäbe es einen großen Unterschied.
Big difference now is that there are no priorities. So everyone is a priority. They're using the fact that fugitive ops exist. They're using the fact that there are some people who they may deem or have been deemed a priority before, but because this executive order basically says everyone is now a target.
Unter Barack Obama und George W. Bush gingen die Behörden gegen Sans-Papiers vor, die auf der Flucht waren, weil sie ein Verbrechen begangen hatten. Jetzt werden keine Prioritäten mehr gesetzt. Donald Trumps Dekret sagt, alle seien flüchtig. Das heißt, jeder Mensch ohne gültige Aufenthaltspapiere wird zum Ziel der Behörde. Bestätigt wird diese Aussage von Frank Sherry. Der Geschäftsführer von America's Voice Education Fund äußerte sich ebenfalls gegenüber Free Speech Radio.
We're back to the bad old days in which the term criminal means someone who's here without papers trying to survive rather than someone who in a common sense way has in fact committed a crime and been convicted of it.
Wir sind wieder im düsteren Zeitalter angelangt, in welchem der Begriff kriminell plötzlich für diejenigen Menschen verwendet wird, die keine gültigen Aufenthaltspapiere haben, statt Menschen, die wirklich ein Verbrechen begangen haben. Es gäbe aber auch einen Hoffnungsschimmer, sagt Christina Parker von Grassroots Leadership. Die Gemeinschaften wehren sich gegen die Razzien. Leute berichten, was passiert. Sie versuchen, den Betroffenen zu helfen oder sie zu warnen.
A silver lining is that, you know, this community responded by rejecting these raids pretty forcefully.
Den ganzen Beitrag in Englisch von Free Speech Radio gibt's auf rabe.ch/info. Und bevor wir uns mit Libyen und Chima beschäftigen, noch einmal mit dem Thema, über das wir soeben gesprochen haben. Hier kommt Matondo. Kein Mensch ist illegal.
Dime Medien hetzen wieder gegen Schwarzafrikaner. Und jetzt weiß ich, wovor meine Mama mich schon damals gewarnt hat. Denn für die Leute sind wir doch alle nur Drogendealer. Bin der deutschen Sprache mächtig, leider macht es unser Bild nicht positiver. Denn wie gesagt, wir sind doch alle so. Guck, von den Schwarzen am Görlitzer Park kannst du günstiges Cannabis holen. Immer sind wir die schwarzen Schafe dieser Gesellschaft. Warum geht dann keiner von denen arbeiten? Wie seltsam. Jeder von ihnen macht doch immer nur illegale Geschäfte. Eine Stadt wie Berlin bietet dafür ideale Plätze. Aber keiner von den Leuten weiß, warum sie das hier tun. Nenn nicht aus Langeweile und sie fühlen sich auch nicht cool. Doch sie werden abgestempelt, so als wären sie Verbrecher. Manche haben keine andere Wahl, um ihr Leben zu verbessern. Darum gehen sie auf die kalten Straßen und müssen was verkaufen. Deutschland, wacht auf, bitte öffnet eure Augen. Wir müssen endlich dieser Wahrheit ins Auge sehen. Gegen dieses System müssen wir was unternehmen. Kein Mensch ist illegal, Europa macht die Grenzen auf. Bleiberecht für alle, wir gehen auf die Straße, kämpfen laut. Wir müssen endlich dieser Wahrheit ins Auge sehen. Gegen dieses System müssen wir was unternehmen. Kein Mensch ist illegal, Europa macht die Grenzen auf. Bleiberecht für alle, wir gehen auf die Straße, kämpfen laut. Die meisten sind Flüchtlinge, die Drogen verkaufen gehen. Ihr wisst nicht, wie es ist, ohne Kohle aufzustehen. Warten auf Asyl, dürfen nicht arbeiten gehen. Wohnen in Heimen, Containern oder müssen auf der Straße leben. Wie können sie Geld verdienen, um es in die Heimat zu schicken? Na, auf illegaler Weise, also gehen sie was verdicken. Es geht einfach und geht schnell, es ist sehr unkompliziert. Wenn der Staat sie nicht arbeiten lässt, müssen sie eben dealen. Wer ist schuld daran, dass die Sache in Kreuzberg eskaliert? Dieser Staat und die verdammte Asylpolitik, nicht wir. Also hört auf, nur mit dem Finger auf uns zu zeigen. Die Politik lässt sie zu solchen schlechten Methoden greifen. Wie können sie an das Geld in die Heimat schicken? Die Politiker wollen uns doch gemeinsam. Doch wir lassen uns nicht runterkriegen, ich schalte die Faust hoch. Alle, die an meiner Seite sind, machen es auch so. Wir müssen endlich dieser Wahrheit ins Auge sehen. Gegen dieses System müssen wir was unternehmen. Kein Mensch ist illegal, Europa macht die Grenzen auf. Bleiberecht für alle, wir gehen auf die Straße, kämpfen laut. Wir müssen endlich dieser Wahrheit ins Auge sehen. Gegen dieses System müssen wir was unternehmen. Kein Mensch ist illegal, Europa macht die Grenzen auf. Bleiberecht für alle, wir gehen auf die Straße, kämpfen laut. Ihr habt keine Ahnung, was auf dieser Welt so abgeht. Meinen Brüdern und Schwestern kannst du es aber ansehen. Die meisten von ihnen sind Flüchtlinge aus Afrika, Syrien, Palästina, Irak oder Afghanistan. Und noch aus anderen Ländern, viel zu viele zum Aufzählen. Gibt ihnen Asyl, wir müssen sie alle aufnehmen. Nein, ich meine nicht nur Deutschland, ich meine europaweit. Sie müssen aus ihrer Heimat flüchten, warum muss sowas sein? Ich glaube, jeder von ihnen würde gerne in seiner Heimat bleiben. Wer geht freiwillig von zu Hause, sowas will man doch meiden. Aber leider können sie dort kein richtiges Leben führen, weil sie da Verfolgung, Unterdrückung oder Folter fühlen. Geldgier ist daran schuld, Kriege sind daran schuld. Sie wollen hier arbeiten, um die Familie abzuholen. Doch das dürfen sie nicht und das müssen wir verändern. Freiheit für alle unterdrückten Völker und Länder. Wir müssen endlich dieser Wahrheit ins Auge sehen. Gegen dieses System müssen wir was unternehmen. Kein Mensch ist illegal, Europa macht die Grenzen auf. Bleiberecht für alle, wir gehen auf die Straße, kämpfen laut. Wir müssen endlich dieser Wahrheit ins Auge sehen. Gegen dieses System müssen wir was unternehmen. Kein Mensch ist illegal, Europa macht die Grenzen auf. Bleiberecht für alle, wir gehen auf die Straße, kämpfen laut.
Rabe Info.
Es gehe der EU nicht darum, Geflüchtete zu schützen, weder beim Flüchtlingsabkommen mit der Türkei noch beim geplanten Abkommen mit Libyen. Es gehe ihr vielmehr darum, die europäischen Außengrenzen vollends dicht zu machen, das sagt Karl Kopp von der Flüchtlingsorganisation Pro Asyl Deutschland. Seit Jahren kritisiert Pro Asyl die geplante Zusammenarbeit zwischen EU und Libyen in Flüchtlingsfragen. Früher hatte die EU noch mit dem libyschen Diktator Muammar al-Gaddafi verhandelt. Jetzt verhandelt sie mit einem vom Bürgerkrieg zerrissenen Land. Am EU-Gipfel in Malta hat die EU kürzlich bekräftigt, sie wolle das Abkommen mit Libyen möglichst rasch unter Dach und Fach bringen. Schon politisch sei dieses Flüchtlingsabkommen eine Farce, aus menschlicher Perspektive aber sei es eine Katastrophe, so Pro Asyl Deutschland. Was hinter diesem Abkommen steckt, fragte Wilmar Rall, den Europareferenten von Pro Asyl, Karl Kopp.
Ja, der Deal, den die Staats- und Regierungschefs jetzt beschlossen beschlossen haben auf Malta, sieht eigentlich vor, dass man Libyen ausrüstet, bezogen auf die Südgrenze, dass da schon die Fluchtrouten dicht gemacht werden und ganz wichtig, dass man die griechische Küstenwache ausstattet, dass sozusagen Schutzsuchende zurückgezogen werden, wieder in das Elend. Das ist ein völliger Ausstieg aus Flüchtlingsrechts- und Menschenrechtskonventionen. Europa macht dicht und ist bereit, mit einem zerfallenen Staat, mit einem Bürgerkriegsland, wo die Menschenrechte von Staatsangehörigen, aber vor allem von Schutzsuchenden in keinster Weise beachtet werden.
Sie haben es eben angesprochen, Libyen ist derzeit zweigeteilt mit zwei Regierungen, die sich gegenseitig die Legitimation absprechen. Was dort in nächster Zeit passiert, ist ungewiss. Das Abkommen steht also auch dementsprechend schon vom Partner her auf wackeligen Füßen. Wie schätzen Sie das ein, die Lage in Libyen?
Ich zitiere den Lagebericht des Auswärtigen Amtes wenige Tage vor dem Gipfel. Die haben gesagt, Migrantinnen und Flüchtlinge werden erpresst, misshandelt, gefoltert, vergewaltigt und es kommt zu Erschießungen in diesen Haftlagern. Das schreibt das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland. Und in diesem Kontext ist eigentlich alles gesagt, das ist die Realität in Libyen. Es ist ein zerfallener Staat. Im Kern wissen auch die EU-Verantwortlichen nicht, mit wem sie verhandeln. Es reicht auch niemand hin. Alle Delegationen, die mit Libyen zu tun haben, sind außerhalb von Libyen angesiedelt. Und von daher ist es doppelt und dreifach, wenn es nicht so bitter wäre, völlig absurd, überhaupt so einen Deal anzudenken. Und es ist momentan so, dass die libysche Küstenwache, die jetzt ausgebildet und ausgerüstet wird, ein Teil der Schlepperindustrie ist. Das wissen auch alle. Und von daher ist das einfach nur ein zynischer, menschenverachtender Deal. Und er wird nicht funktionieren.
Wäre es denn nicht auch möglich, Sie haben jetzt die Situation der Flüchtlinge angesprochen in Libyen, dass sich eben diese Situation verbessert, wenn mehr Gelder der EU nach Libyen fließen, wenn die Verantwortlichen, Involvierten, Polizei, Küstenwache vermehrt ausgebildet, vermehrt vielleicht auch kontrolliert werden?
Es wäre sinnvoll, den Staat zu unterstützen. Aber europäische Ansätze gehen doch eher in die Richtung, ich will möglichst viele Menschen dorthin abschieben und ich will, wenn es geht, noch ein Transitlager oder ein Flüchtlingslager finanzieren, um zurückgeschickte Flüchtlinge dort zu parken und dann möglichst wieder in irgendein Herkunftsland zurückzuschicken. Das ist die europäische Konzeption und die hat halt relativ wenig mit Friedenssicherung und Aufbau zu tun. Das ist das Kernproblem. Europa will die letzte Fluchtroute, die tödliche Fluchtroute, die zentrale Mittelmeerroute mit über 5000 Toten im letzten Jahr schließen. Aber nicht um Menschenleben zu retten, sondern dass einfach nicht nochmal 180.000 Bootsflüchtlinge in Italien ankommen. Das ist im Kern die Intention.
Die EU hat ja vor längerer Zeit jetzt schon ein ebensolches Abkommen mit der Türkei unterzeichnet. Jetzt kommt das mit Libyen hinzu. Pro Asyl, Sie haben es angesprochen, verlangt, dass innerhalb Europa ein menschlicheres Asylsystem geschaffen wird. Wie könnte ein solches denn aussehen?
Es wäre glaubwürdig, wenn man sagen würde, ich will in Libyen zehntausende Menschen, ich will die retten aus den Haftlagern. Das wäre ein Ansatz, das könnte Europa möglicherweise erreichen, aber das war gar nicht im Angebot. Wenn Sie sich anschauen, die Abschlusserklärung von Malta, der Staats- und Regierungschefs, da wird am Anfang, kommt das übliche Bekenntnis zu den Menschenrechten und danach gibt es nur noch Auslagerungspunkte. Es gibt keinen einzigen Punkt, der sagt, lasst uns kollektive Neuansiedlung in Europa, lasst uns humanitäre Visa ausgeben, lasst irgendwie uns Wege finden, dass wir die Seenotrettung so verstärken, dass nicht so viele Menschen sterben. Das wären Signale, wo man sagt, es geht ihnen um die Menschenleben und um das Massensterben zu verhindern. Aber diese Aspekte waren nicht in der Abschlusserklärung drin und deshalb unsere massive Kritik, dass es um was anderes geht, Zahlen senken um jeden Preis. Wir lehnen Deals ab, die jenseits der Menschenrechte, das gilt auch für die Türkei mittlerweile, Schutzsuchende zurückschicken wollen, einfach nur um Fluchtwege dicht zu machen, aber keine ansatzweise solidarischen und menschlichen Option eröffnen. Solidarisch menschlich würde heißen, ich offeriere legale, gefahrenfreie Wege nach Europa. Ich unterstütze vor Ort, aber ich bin auch solidarisch bei der Flüchtlingsaufnahme.
Das sagt Karl Kopp, er ist Europareferent von Pro Asyl Deutschland.
Radio Info. Kultur.
Okay. Ich bin dick drin wie der Ron Jeremy. Homies kennen mich, als sie durch die Wände rennen. Ich brenne die MC, wo deinen Kragen platzen lässt, wie John F. Kennedy. Den größten Public Enemy. CH-Rap, Nemesis.
Dick drin war er tatsächlich und für einige auch ein Public Enemy. Die Rede ist von Gianmarco Schmid, besser bekannt als Cima. Besagter Cima legte vor 15 Jahren mit seinem Mundart-Rap einen kometenhaften Hitparadenaufstieg hin und sorgte auch neben der Bühne oftmals für Schlagzeilen. Als Bad Boy des Mundart-Rap war er berühmt, berüchtigt für seine Exzesse und sein rüpelhaftes Auftreten. Auf dem roten Teppich ließ er auch gerne mal die Hosen runter. Heute arbeitet der 37-jährige Gianmarco Schmid als Werbetexter in Chur und ist auch als Schriftsteller tätig. Vor 2 Jahren veröffentlichte er seine Autobiografie «Hinter der Maske ist es dunkel». Ein mutiger Bericht über eine schwere Kindheit mit einer alkoholkranken Mutter. Eine Kindheit, die von frühen Drogenexzessen, sexuellen Übergriffen, einer Psychose und mehreren Selbstmordversuchen überschattet war. Gerade mal ein Jahr später veröffentlichte Cima dann den Roman 40 und knüpft darin nahtlos an sein Debüt an. Geschildert wird das Leben eines Hip-Hop-Stars auf der Überholspur, der polytoxikomanischen Exzessen nicht abgeneigt ist und der sehr bewusst den Drogenwahnsinn dem langweiligen Alltag vorzieht. Gisela Feutz hat sich mit Cima über seine beiden Bücher unterhalten.
Also es ist eine berechtigte Frage, wenn man deine beiden Bücher hat gelesen. Wie geht's dir?
Das ist so gut, im Fall, du glaubst nicht, wie oft ich die Frage wegen dem gestellt kriege. Also das ist natürlich, auch wenn es ja um mein Leben geht, aber mein Leben ist schon seit sehr vielen Jahren inzwischen ein sehr festes und sehr ruhiges und ein sehr angenehmes zum Leben, ein sehr lebenswertes auch. Und ich habe da meinen Job und ich habe mein Umfeld und es ist eigentlich alles sehr, sehr gut. Und auch meine Gesundheit ist ganz eine andere als damals noch. Also es geht mir sehr, sehr gut. Ich freue mich auch, dass ich das kann sagen kann, weil es ist eigentlich noch interessant, dass aus der Geschichte, die man in diesen Büchern liest, dass da nicht viel mehr schief gegangen ist.
Ja, du sagst es selber, viel Scheiß erlebt in deinem Leben, viel wilde Geschichten erlebt und trotzdem bist du so eine Wonneproppe. Sehr aufgestellt, sehr wach auch im Kopf. Was ist dein Geheimnis?
Also eben zum einen habe ich mein Leben wie so einpegeln zum ersten Mal. Also der ganze Wahnsinn, den ich hatte, der ist nicht per se schlecht gewesen, aber ich musste herausfinden, wenn ich ein spassiges Leben führen kann, das mir nicht grundsätzlich einfach schadet. Also das hat dann mit meinem sozialen Verhalten zu tun, das hat auch mit meinem Konsum von Drogen zu tun. Das habe ich mir das erste Mal lernen, damit umzugehen. Und seit ein paar Jahren überwiegt auch die grosse Erkenntnis, dass sich mit Humor einfach viel besser lebt und dass es viel besser ist, mit einer positiven Einstellung zu Leben gehen, auch wenn das Leben viel negativ bereithaltet. Und das hat sich extrem auf meine Gesundheit ausgewirkt.
Das erste Buch, «Hinter dieser Maske ist es dunkel», dort ist ja vieles autobiografisch, ausser der Anfang, und also gestorben bist du ja nicht.
Genau.
Zum Glück.
Nicht, dass ich es nicht probiert hätte. Aber
dort ist vieles autobiografisch. Wieso hast du dich schlussendlich hergesetzt und das Buch geschrieben?
Die Idee ist schon ewig rum gewesen. Also, dass ich mein Leben aufschreibe, das mache ich ja schon lange. Also, ich habe das halt vorher in Musik gemacht. Also, das ist ja wie einfach meine Art, mit dem Ganzen umzugehen. Also, mit dem Ganzen ein bisschen zu kanalisieren alles und auch zu reflektieren. Also, mit dem geschriebenen Wort hat es dann auch einen Weg gegeben, um das Ganze aufzuschaffen.
Jetzt, ungefähr ein Jahr später, ist 40 gekommen und dort schließt sich ja eigentlich das erste Buch an. Auf der ersten Seite von 40 steht, dass alle Personen und Ereignisse frei erfunden sind. Sie sind das wirklich?
Nein, das ist natürlich nicht. Aber ich habe das ins Buch reinnehmen, weil wir halt doch gewisse Reaktionen hatten auf das erste Buch, wo ich gesagt habe, das muss ich jetzt nicht extra nochmal an. Ich wollte einfach verhindern, dass wieder Leute kommen und nachher irgendeinen Claim machen auf irgendeine Geschichte oder auf, oder mich auch verurteilen wegen dem, was ich schreibe. Das hat es natürlich gegeben im ersten Buch. Und das wollte ich einfach von Grund auf ändern, auch auf Anraten von meinem Anwalt, der ganz klar gesagt hat, hey, wenn es für dich keine Rolle spielt, nenn es einfach um Gottes Willen nicht mehr eine Autobiografie.
Das zweite Buch kommt im Gegensatz zum ersten, wo ja Bündnerdeutsch ist geschrieben worden, jetzt Hochdeutsch daher. Warum?
Das hat zwei Gründe gehabt. Erstens mal massive Selbstüberschätzung. Das ist so, wo wir angefangen haben, das zweite Buch zu planen, weil ich mit meinem Team zusammengesessen und dann haben wir gefunden, ja komm, es sieht eigentlich so gut aus, jetzt mit einem Deal für Deutschland. Also wir haben jetzt etwas auf den Tisch gehabt. Und dann haben wir gefunden, ja, dann können wir das zweite noch auf Hochdeutsch machen. Im Verlauf des ganzen Prozesses vom Schreiben ist der Deal hops gegangen. Und dann haben wir jetzt einfach ein blöd, doofes deutsches Buch, wo ich eigentlich viel lieber auf Schweizerdeutsch geschrieben hätte. Also das ist so mein einziger Manko in dem Buch. Schließlich hätte ich viel lieber auf Schweizerdeutsch gemacht. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir uns ein bisschen verleiten lassen. Und das andere ist aber auch, dass ich viele Reaktionen jeweils kann auf Kolumnen, wo eigentlich mehrheitlich Hochdeutsch geschrieben ist. Und ich dann auch gefunden, ja okay, also warum eigentlich nicht? Aber man muss sagen, also schlussendlich reut mich ein bisschen, habe ich nicht auf Schweizerdeutsch gemacht.
Reden wir ein bisschen über das 40, also der Herr Kill und der Boxer Rocco. Was ist das für eine Figur? Also ist das, wenn man Boxen verfolgt, kennt man ihn?
Zum einen habe ich die Figur gewählt, eigentlich zu meinem Vater in der ganzen Geschichte. Das erste Buch ist so ein bisschen Mami-Buch, das ich über meine Mutter erzählt habe. Und das zweite Buch habe ich zum Vaterbuch machen, aber ohne meinen Vater explizit die ganze Zeit zu bauen. Und haben probiert, er ist Spitzensportler, es gibt keinen Boxer, aber Spitzensportler. Und ich habe probiert, ihn so quasi zu verkörpern in dieser Figur. Aber die Figur basiert ganz lose auf einer existenten Person aus Graubünden, das ist der Franco Passanante. Und der ist dreifacher Boxweltmeister in verschiedenen Verbänden. Im Schwergewicht und ist ein sehr guter Bekannter von mir. Ich wollte aber gleichzeitig ihn nicht benennen.
Es ist ja eine wunderschöne Kontrastfigur eigentlich im Buch. Also er, der in der Psychiatrie ist, der eigentlich immer alles hat richtig gemacht hat, der ein gut funktionierendes Leben hatte. Und dann stirbt ihm jemandem unter den Händen weg, unabsichtlich. Und auf der anderen Seite der Herr Kill, der sein Leben eigentlich bewusst wie wegwirft.
Ja, das ist schon so. Das ist wie der Vergleich von mir zu meinem Vater. Also wir haben beide so recht spezielle Karriere gemacht, er im Sport und ich in der Musik. Und wir haben beide auf verschiedene Arten wieder weggegeben. Das ist halt auch immer, es ist wie wenn du in den Spiegel schaust und eigentlich nochmal hast können durchlaufen, was du alles verkackt hast in dieser Zeit. Und das hat mir auch sehr gut getan, mich auch mal endlich in die Ecke stellen und einfach einstehen öffentlich. Sorry, den habe ich verkackt.
Man ist recht zweispältig, also beim Lesen vor allem vom zweiten Buch. Da ist einerseits der Kerli, der offensichtlich nicht dumm ist, der gescheit ist, der redegewandt ist. Andererseits einfach dermaßen exzessiv und hedonistisch unterwegs ist. Und ja, an einem bestimmten Punkt auch sagt, ja nein, ich gebe meinen Gesundheit lieber auf, weil ein Katastrophenleben ist eigentlich viel spannender. Und ja, dann auch aus der Psychiatrie rausgeht und sagt, ja, nein, ein anderer bin ich nicht, aber ich will bewusst zurück in mein altes Leben. Also irgendwie regt einem da auch ein bisschen auf.
Ja, das ist etwas, wo ich Wert darauf gelegt habe. Also ich meine, es gibt viele Musiker, die Biografien schreiben. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin von einem PR-Berater verfasst. Und das habe ich von Anfang an gesagt, das interessiert mich ein Scheissdreck, um besser dastehen. Ich will eigentlich die authentische Geschichte erzählen. Und wenn dann Leute das komisch finden und sich auch aufregen über das, denn ja, so sei es, weil ich habe mich auch aufgeregt über mich selber. Also es ist nicht so, dass ich jetzt Image korrigieren möchte, sondern es ist wirklich eine Erzählung. Und das ist der Punkt, warum man bei beiden Büchern eigentlich an den Punkt kommt, was ist das für ein riesen Vollidiot? Und das ist bewusst und das ist auch eine richtige Wahrnehmung. Also das soll auch so sein.
Sagt Gianmarco Schmid alias Cimma im Gespräch mit Gisela Feutz. Gianmarco Schmid liest am Samstag, 18. Februar im Café Kairo in Bern. Alle weiteren Infos gibt's auf rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 15. Februar auf Rabe. Unter rabe.ch gibt es alle Infosendungen als Podcast sowie Dossiers mit Videos, Bildern und Links zu aktuellen Themen. Apropos Podcast, der Podcast an sich als Phänomen in der Radio- und Musikwelt beschäftigt uns dann morgen im Info. Morgen um 11 im nächsten Info sprechen wir nämlich über das Sonor-Hörfestival. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss, Wilma Rall, Gisela Feutz und Free Speech Radio. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.